Die Villagers mit Occupy Your Mind, 16 Uhr und 11 Minuten. Alle zwei Monate erscheint ein Magazin, das immer wieder Herz und Hirn erfreut, das Philosophie-Magazin. Und es freut uns, dass uns dann immer die Chefredakteure dieses Magazins einen Besuch abstatten, um über die neueste Ausgabe zu plaudern. Die hat dieses Mal den Titel Was macht uns schön? Wolfram Eilenberger und Svenja Flasspöhler, die Chefredakteure des Philosophie-Magazins, sind jetzt bei mir im Studio und können uns unter Umständen auch diese Frage beantworten. Erstmal sage ich aber hallo und herzlich willkommen.
Hallo.
Tachchen. Schön, dass ihr mal wieder da seid. Wie geht's euch denn? Alles gut soweit?
Ja, hervorragend. Ein schöner Tag.
Und schon haben wir die Vokabel, um die sich alles dreht, in der neuesten Ausgabe des Philosophie-Magazins eingeführt. Was macht uns schön? Die Frage werft ihr euren Lesern hin. Und was habt ihr rausgefunden? Was macht uns denn schön? Gibt's da eine direkte Antwort auf diese Frage?
Na, zunächst mal ist die Frage ja, was macht uns schön, nicht was ist Schönheit oder wann bin ich schön, sondern es geht auch nicht um das Kunstschöne, sondern um die Frage, was macht Menschen schön? Mhm. Wann empfinden wir uns als schön? Und da haben wir drei Vorschläge gemacht, die zeigen, was Schönheit sein könnte oder was Schönheit bedingt. Und das eine ist, dass man schön sein muss oder schön sein kann, wenn man leidet. Mhm. Das zweite ist, dass Liebe schön macht oder geliebt werden schön macht. Und das dritte ist Selbstvergessenheit und Anmut, die schön macht. Und da strukturieren wir das ganze Dossier des Magazins um diese drei Möglichkeiten der Schönheit. Und ich denke, Selbstvergessenheit, Leiden und Liebe, das sind tatsächlich drei Dinge, die selbst Menschen, die an sich nicht schön sind oder schön wären, sehr schön machen kann.
Und das ist aber auch schon deutlich geworden jetzt in dieser Zusammenfassung, dass es eine objektive Schönheit fast nicht geben kann, oder?
Na, das ist genau das, natürlich auch das Thema des gesamten Dossiers, das sich natürlich auch versteht als Kritik oder zumindest als philosophischer Kommentar zu der Normschönheit, die uns ja eben präsentiert wird und die ja eben heute auch tatsächlich regelrecht vermessen wird. Also man muss, die Augen müssen so und so weit auseinanderstehen und die Wangenknochen so und so hoch sein. Also da gibt es ja ganz genaue Berechnungen, wann wir offensichtlich oder wann die meisten Menschen jemanden als schön empfinden. Und das ist im Grunde genommen die Schönheit, die uns eben auch aus den Magazinen entgegenstrahlt. Ja. Das ist aber tatsächlich, und das versuchen wir natürlich auch zu zeigen, jetzt eigentlich gar nicht so sehr was Neues, sondern das haben Philosophen tatsächlich auch schon gemacht. Mhm. Also in der Antike gab es natürlich auch das klassische Schönheitsideal, das dann ja eben im Zuge der Kunstgeschichte, im Zuge der Geschichte auch wieder aufgegriffen wurde, im Klassizismus und so weiter. Das heißt also, dieses Begehren oder dieser Wunsch danach, tatsächlich objektiv sagen zu können, was Schönheit ist und wie die Proportionen genau geartet sein müssen. Also dieses harmonische Verständnis von Schönheit, das ist tatsächlich etwas, was uns ja heute auch noch beherrscht und wo wir auch sagen würden, ja, das stimmt schon auch irgendwie. Mhm. Also, und andererseits ist es aber natürlich so, und das zeigt die Mariana Lieder sehr schön in dem Einleitungstext, dass wir ja dann doch Menschen als irgendwie schön empfinden, die objektiv vielleicht gar nicht schön sind. Mhm. Also das extremste Beispiel ist eben vielleicht die Liebe zu einem kleinen schrumpeligen Säugling, also den, den wahrscheinlich niemand objektiv jetzt irgendwie als schön bezeichnen würde. Ja. Aber trotzdem liebt man ihn und findet ihn wunderschön. Und das ist das schönste Kind der ganzen Welt. Und in dieser Spannung bewegt sich unser Schönheitsempfinden und in der Spannung bewegt sich eben auch das Dossier.
Ja, und da kann man dann wahrscheinlich auch nochmal unterscheiden zwischen Schönheit und dem Hübschsein unter Umständen, oder? Mhm.
Schönheit ist sicher auch mit einer gewissen Tiefe verbunden. Das hat
kommt von innen, sagt ja die Oma.
Ja, ne? Genau. Und der Charakter spielt ja sicher eine Rolle. Ja. Aber der Grund, weshalb wir das Dossier machen, ist nicht nur, dass man jetzt an solchen Sommertagen natürlich ein anderes Körperbewusstsein entwickelt und sich auch ein wenig selber schöner machen will, sondern dass wir natürlich auch in einer Zeit leben, in der Schönheit machbar ist. Und zwar für fast alle. Mhm. Also wenn man die Schönheitsoperationen nimmt, die haben sich verdoppelt in den letzten 3 Jahren alleine. Es ist auch nicht mehr so furchtbar teuer. Und im Prinzip kann ja jeder von uns, wenn er nur auf einen Urlaub verzichtet, demnächst an die Klinik gehen und sagen, ich will die Nase, ich will die Augen und ich will das Fett dort weghaben. Mhm. Und trotzdem ahnen wir alle, wahre Schönheit ist das nicht. Das ist etwas anderes. Und in dieser Spannung, die hat uns, glaube ich, besonders interessiert bei diesem Dossier.
Ja, und es ist ja wirklich in der Tat so, dass man Leute gerne mal, oder Leute, die sich gerne mal haben, operativ helfen lassen bei der Hübschheit, sage ich vielleicht an dieser Stelle, dass man denen dann irgendwann ein Gesicht aufgeschraubt hat quasi, das überhaupt nicht mehr schön ist, sondern dass er zu einer hässlichen Fratze wird. Der Versuch, schön zu sein, endet in einer hässlichen Fratze.
Richtig. Gleichzeitig ist es aber eben auch so, dass es, oder das fragen wir zumindest im Dossier, ob es überhaupt sowas gibt wie eine natürliche Schönheit, den natürlich schönen Körper. Mhm. Also der natürliche Körper, an dem man sozusagen überhaupt nichts macht, nichts tut, das ist eigentlich der Struwwelpeter-Körper. Da hat man irgendwie Fusselhaare und lange Fingernägel und sieht irgendwie jetzt nicht besonders schön aus, sondern das ist tatsächlich auch eine Erkenntnis, die wir im Zuge des Dossiers gewinnen. Natürlich ist Schönheit immer schon in gewisser Weise künstlich, weil wir uns immer schon zu unserem Körper auch verhalten. Wir sind eben Wesen, die sich selber bespiegeln, die sich selber sehen, die sich kritisch beäugen und nicht nur in so einem radikalen Selbstverhältnis, sondern natürlich auch den Blick der Gesellschaft antizipieren. Wie sieht der Dritte mich? Wie sieht derjenige mich, der mich da jetzt über die Straße gehen sieht? Wie bewege ich mich? Wie sind meine Haare und so weiter? Also dieser ständige Blick von außen, den wir imaginieren, wenn wir uns bewegen, wenn wir uns irgendwie mit Menschen unterhalten, oder es ist zum Beispiel ja jetzt so, du siehst mich, aber ich sehe mich nicht, sondern ich kann eigentlich sozusagen, ich sehe mich durch dich, so. Und das ist tatsächlich schon etwas, was man immer auch mitbedenken muss. Ich finde auch tatsächlich gerade hier, also in Deutschland, wo ja so diese Naturschönheit, dieses natürlich Schöne, so diese Veleda-Schönheit, so wir cremen uns nur noch mit Naturkosmetik ein und so. Also das ist letztlich eine Illusion, zu glauben, dass man so ganz naturverbunden irgendwie schön sein könnte.
Und ich glaube, es ist auch gerade ein Berliner Missverständnis, ungepflegt mit Schönheit zu verwechseln. Das ist ein Problem, dass diese Stadt ein ganz enormes Maße hat.
Ja, aber
kann man mal gegen arbeiten.
Ja, aber wenn man das quasi als Punk-Einstellung zum Thema Schönheit wieder versteht, dann finde ich es doch durchaus nachvollziehbar, dass sich manche Leute eben diesem Wahn nicht stellen und sagen, nee, ich gehe halt jetzt auch gerne mal ungepflegt auf die Straße. Und ist das nicht vielleicht auch ein Zeichen dafür, dass sich die Gesellschaft dann zumindest mit dieser Frage dann doch beschäftigt?
Ja, da gibt es schon einen Protestmoment. Man sieht das auch bei Müttern häufig so. Ich sehe zwar scheiße aus, aber ich habe ein Kind und deswegen konnte ich mich heute nicht duschen und mich heute nicht frisieren. Ja. Und das hat sicher eine Protestnote, aber es hat auch manchmal eine Selbstverneinungsnote und geradezu was Aggressives. Denn man ist eben nicht alleine auf der Welt und man mutet sein Gesicht täglich auch anderen zu. Mhm. Ich denke, das muss man auch sehen und eine gewisse Grundpflege und ein Bewusstsein dafür, dass man teilhat an dieser Schönheit der Welt, allein dadurch, dass man darin ist, das fehlt manchen Menschen und ich glaube, es ist tatsächlich in dieser Stadt sichtbarer als in anderen deutschen Städten.
Trotzdem habe ich das Gefühl, dass Schönheitsideale zum Beispiel vermehrt diskutiert werden in den letzten 10 Jahren. Es gibt ja jetzt gab einen Künstler, der hat die Barbie-Puppe nach amerikanischen Normmaßen nochmal nachgefertigt. Das Ganze war zunächst ein Kunstwerk, jetzt geht das aber in Produktion, diese Puppe. Also eine Puppe, die quasi eben nicht mit den Schönheitsidealen ganz schlank und große Brüste und so arbeitet, sondern die halt wirklich so geformt ist wie das durchschnittsamerikanische Mädchen. Also habe ich das Gefühl, dass da schon mehr drüber nachgedacht wird, oder?
Wahrscheinlich ja, aber gleichzeitig, also wenn ich das Spielzeug sehe, was in der Kita meiner Tochter kursiert, dann glaube ich, gibt es trotzdem immer noch so diese klassische Barbie-Puppen Idealschönheit, die kursiert natürlich trotzdem noch und aber es stimmt schon, natürlich gibt es da ein stärkeres Bewusstsein für und es gibt ja jetzt gerade eben auch es gibt doch auch so eine Seife, wo irgendwie die Models jetzt nicht im klassischen Sinne schön sind. Wollte ich jetzt nicht sagen.
Sie hat versucht, das zu vermeiden. Mann,
Mist gebaut.
Aber dafür hast du jetzt ein paar Kisten zu Hause mit frischer Seife, wenn du nach Hause kommst. Vielleicht ein bisschen weiter würde ich vorschlagen, wir verquatschen uns hier schon wieder. Ein bisschen Musik zwischendurch und dann gehen wir der Frage noch etwas weiter nach, der Frage, was macht uns schön? Die Beatsteaks singen ein Lied, in dem behauptet wird, dass man auch schön sein kann, wenn man weint.
Und für mich weint.
Die Beatsteaks mit Hey Du, ein Stück Musik aus dem Musical Linie 1, nochmal nachgespielt von der Kapelle aus der Hauptstadt. Bei mir noch immer im Studio Wolfram Eilenberger und Svenja Flasspöhler, die Chefredakteure des Philosophie-Magazins. Die Frage, die im aktuellen Magazin gestellt wird, lautet, was macht uns schön? Ab morgen kann man das Magazin im Späti eures Vertrauens käuflich erwerben. Jetzt haben wir gerade den Song nochmal gehört mit Du bist schön, auch wenn du weinst. Da sind wir ja quasi auch schon wieder in eurem Thema drin, dass auch das Leiden einen Menschen schön machen kann. Auf welche Ergebnisse seid ihr denn bei der Untersuchung dieses Phänomens gekommen?
Ja, da haben wir mit dem Kulturhistoriker Thomas Macho ein Interview geführt, der dazu wirklich nochmal sehr interessante Sachen gesagt hat, weil wir ja heute eigentlich immer davon ausgehen, ja, wenn jemand so leidet für die Schönheit oder so angestrengt ist und so, dann ist das erstmal ja irgendwie eher hässlich und so weiter. Wir haben uns dann aber schon nochmal gefragt, ob das Leiden und das Leid nicht einen ganz eigenen ästhetischen Wert hat, wie es ja eben gerade auch in dem Lied nochmal gesagt wurde. Und das zeigte eigentlich sehr schön, dass eben zum Beispiel Lessing gesagt hat, dass Schönheit tatsächlich immer einen Moment des Leidens braucht. Und lange Zeit war es tatsächlich auch so, dass nackte Körper nur gezeigt werden durften, wenn sie leiden. Also die vergewaltigte Lucretia zum Beispiel. Mhm. Also dieser leidende Körper, der melancholische Gesichtsausdruck und so. Der
Mona Lisa guckt ja jetzt auch nicht besonders glücklich in die Kamera.
Also die Melancholie hat doch etwas sehr Erhabenes, wenn man so will. Und Also das ist, finde ich, schon etwas, was man da nochmal sehen muss. Und der Thomas Macho bringt es irgendwie sehr schön auf den Punkt, der sagt eben, dass der souverän beherrschte Schmerz erhabene Schönheit darstellt. Also und das, glaube ich, das kann man durchaus nachvollziehen.
Ja, es ist schön formuliert auf jeden Fall, ja, das kann man sagen.
Na, man muss ja auch sagen, dass eigentlich das Urbild der Schönheit tatsächlich ein leidender, nackter Mann war, nämlich Jesus. Die meisten Darstellungen der Schönheit und der Anmut im Leiden, das sind Jesus-Darstellungen. Und das ist in unserer Kultur natürlich ein wichtiges Beispiel dafür, wie Leid und Schönheit zusammenfindet.
Also im Prinzip, wenn man ein schönes Foto von sich machen möchte, fürs Facebook-Profil, dann im besten Fall nicht grinsen.
Ja, genau. Das ist ja auch irgendwie erstaunlich, dass die meisten Menschen denken, sie sehen gut aus, wenn sie grinsen. Die meisten sehen dämlich aus, wenn sie grinsen. Das ist wirklich erstaunlich, dass, dass sich das nicht ändert.
Jetzt muss man auch nochmal andersrum nach Hässlichkeit fragen. Gibt es denn auch sowas wie Hässlichkeit? Und wenn ja, was macht uns hässlich?
Also zunächst einmal leben wir ja in Zeiten, in denen das Hässliche selbst einen eigenen ästhetischen Wert hat. Das ist auch etwas Neues. Es gibt ja eine eigene Ästhetik des Hässlichen, mindestens seit dem 19. Jahrhundert. Aber es gibt auch, glaube ich, biologisch ganz naheliegende Gründe von Dingen, die wir hässlich finden. Nämlich Dinge, die beispielsweise als Krankheitssymptome klar erkennbar sind, als ansteckungsfähige Dinge, wo man ganz instinktiv sagen würde, der hat etwas, was ich nicht haben will, und es zeigt sich äußerlich. Ja,
das heißt, mit dem Leid und der Pestbeule klappt dann schon wieder nicht mehr so.
Das können Pickel sein, das kann Ausschlag sein, das kann irgendetwas sein, was in die Lepra-Richtung geht, da würde man einfach sagen, das kann man sich schwer schönreden. Und es gibt sicher auch Deformationen körperlicher Art, von denen man sich sehr anstrengen muss, sich jetzt schön zu reden. Und dann ist das Spektrum dazwischen, glaube ich, sehr, sehr groß. Und es ist ja auch wirklich eine wunderbare Sache, dass unsere Art, nämlich die Menschen in ihrem Schönheitsempfinden so flexibel sind, dass jeder doch von irgendjemandem schön gefunden werden kann. Das ist geradezu eine geniale Einrichtung.
Ja, und interessant finde ich dann auch noch die Frage, kann man eigentlich das Hässliche lieben? Also das Schöne zu lieben ist ja sehr leicht, und gerade so im Zustand des Verliebtseins sieht man im anderen ja sowieso nur das Schöne und das Gloriose und das Wunderbare, und es ist sehr leicht, ihn zu lieben. Aber dann irgendwann, wenn sich dann so der Alltag einstellt und so, dann sieht man natürlich auch das Hässliche im anderen. Und das finde ich eine sehr interessante Frage. Hört dann die Liebe im Grunde auf, sobald dieses Hässliche zum Vorschein kommt, oder fängt die Liebe vielleicht gerade erst an, weil man dieses mit diesem Hässlichen, wenn ich es jetzt mal so sagen darf, in irgendeiner Form ja auch umgehen muss. Also was mache ich denn eigentlich damit? Und kann ich sozusagen den anderen auch in seiner Mangelhaftigkeit lieben, im moralischen, wie vielleicht auch im ästhetischen Sinne und so weiter? Also da finde ich, wird es wirklich nochmal, fängt es an, interessant zu werden.
Ja. Und ein ganz wichtiger Aspekt natürlich, da kam in dem Song auch so schön raus, das Weinen ist ja nicht nur Leiden, es ist auch Kontrollverlust. Es ist etwas, was ich gehen lasse. Ja. Und diese Anmut der Selbstvergessenheit und der Verselbstständigung, indem ich alle Kontrolle aufgebe, die hat natürlich etwas wahnsinnig Schönes. Und das sieht man ja zum Beispiel auch beim Sex. Es gibt dann die Momente, in denen man sich ganz vergisst, und da erscheinen wir uns doch oft am schönsten.
Ja, das kann man durchaus sagen. Jetzt haben wir über Hässlichkeit auch schon ein bisschen gesprochen. Und jetzt müssen wir aus aktuellem Anlass unter Umständen auch über Uli Hoeneß sprechen, der ja mit seiner Gier gerade, mit großer Gier im Zentrum der Medien steht. Es werden jeden Tag ein paar Millionen mehr, die er an Steuern hinterzogen hat. Kann man denn da davon sprechen, dass, also weil Uli Hoeneß ist ja jemand, der eigentlich von Liebe überschüttet wird, wird sich das denn jetzt mit vielleicht einer aufkommenden Hässlichkeit, die durchschimmert, ändern? Oder was glaubt ihr, was ist überhaupt der Knackpunkt an dieser Gier auch? Warum sind wir so gierig?
Also mir fällt zunächst einmal eine Zeile des unvergessenen Robert Gernhardt ein. Das heißt, erst dachten wir, es kommt was Schönes, doch dann kam Uli Hoeneß. und das ist, glaube ich, sehr, sehr nah im Zentrum dessen, was gerade passiert. Ich glaube, was die letzten Tage passiert ist, zumindest für diejenigen, die Hoeneß nicht schon vorher gehasst haben, und ich als Bayern-Fan habe ihn nicht gehasst, muss ich sagen. Wir haben einen Mann gesehen, der eigentlich kein Erwachsener ist, der so an der Börse gezockt hat, wie andere Leute Angry Birds spielen, der ein Suchtverhalten ausgeprägt hat und jedes Verhältnis zu dem, was er tut, verloren hat. Und alle diejenigen, die dachten, das ist ein reifer, bewusster, erwachsener Mensch, der auch verantwortungsvoll handelt, für die ist, glaube ich, in den letzten Tagen eine Fassade gefallen, sodass man diesen Mensch aufgrund dessen, was jetzt an den Tag getreten ist, ganz, ganz anders bewerten muss. Und man kann ihn auch, glaube ich, nicht mehr schön finden. Vielleicht kann man ihn nicht mal mehr ernst nehmen und muss ihn bemitleiden.
Ja.
Und das ist eher ein Gefühl, das sich bei mir einstellt.
Ja, man hat es ja auch gemerkt jetzt beim letzten Spiel, dass die Uli Hoeneß-Sprechchöre
sehr leise wurden beziehungsweise nicht mehr vorhanden waren, was ja in der ersten Phase dieses ganzen Skandals, kann man ja durchaus sagen, ganz anders war. Da war ja das gesamte Bayernstadion war ja pro Uli. Ich glaube, das wird jetzt ein bisschen weniger anscheinend.
Ja, ja, da taucht natürlich auch die Frage auf, also wie viel kann man eigentlich einem Menschen verzeihen? Ne? Ja. Also wenn man denn jemanden wirklich gern mag oder gar liebt oder bewundert, gibt es eine Grenze des Verzeihbaren. Und in dem Zusammenhang ist ja vielleicht auch nochmal ganz interessant, dass es eine ja sehr erstaunliche Parallele gibt zwischen der Selbstanzeige, das ist ja sozusagen das Argument, mit dem sich Uli Hoeneß irgendwie noch zu retten versucht, ja, und dem Ablasshandel. Ja. Also indem ich sozusagen mich selbst bezichtige, ja, und sage, ich habe Schuld, mea culpa, erlangt man eben sozusagen moralische oder eben auch rechtliche Straffreiheit und, ja, Vergebung. Und ob das hinhaut, werden wir jetzt sehen.
Ja, dazu haben wir aber auch was im Magazin, genau, zu dem Frage.
Also auch zur Hoeneß-Frage gibt es Antworten im Philosophie-Magazin, das wieder erschienen ist oder erscheinen wird am morgigen Tag im Zeitschriftenhandel eures Vertrauens unter dem Titel Was macht uns schön? Ein bisschen drüber sprechen konnten wir schon mit Wolfram Eilenberger und Svenja Flasspöhler, den beiden Chefredakteuren des Magazins. Vielen Dank für euren Besuch. Ich freue mich schon wieder auf die nächste Ausgabe. Habt ihr schon ein Thema festgenagelt oder kommt das noch?
Es ist noch ein schönes Geheimnis.
Sehr schön. Vielen Dank für euren Besuch und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, schönen Tag noch. Genießt das schöne Wetter.
Ja, danke schön.
Tschüss.